Christina und ich haben uns bei verschiedenen Sitzungen kennengelernt. Und Christina, nachdem ich dich ja auch nicht so sehr gut kenne, möchte ich dich jetzt bitten, dass du dich vorstellst, und zwar in dem Sinn, ich habe mal gehört, alle 7 Jahre erneuern wir uns, dass du jetzt so in 7 Jahresschritten uns sagst, jeweils eine Sache von dir, ja? Also, okay. Wo du mit 7 gewohnt hast, was mit 14 war und so. Und auf die Art und Weise, ja, ihr werdet sehen, das ist ganz interessant.
Bloß gut, dass ich das nicht vorher wusste, deshalb habe ich heute Nacht auch so gut geschlafen. Als ich 7 Jahre alt war, lebte ich im Erzgebirge, in einem Ort in der Nähe von Chemnitz, neben einem Fluss, in einer Familie mit 3 Kindern und war eine interessierte Schülerin, die neugierig ins Leben geguckt hat, ein Mittelkind, und habe mich sehr wohl gefühlt in meiner Familie. Als ich 14 Jahre alt war, Christina heiße ich, als ich 7 war, wurde ich noch von allen immer Tini genannt. Das war mein Familienkosename. Als ich 14 Jahre alt war, weiß ich noch, wie mir es wichtig war, in einer christlichen Familie aufgewachsen, hat ja ganz viel Plus, aber auch ein kleines, was nicht so einfach ist, nämlich diese Erfahrung machen zu wollen, wie Gott das Leben verändert, großartig verändert. Aber man hat das Glauben ein bisschen ja auch gelernt, wie mit Messer und Gabel essen. Man ist so reingewachsen. Und ich habe mich sehr danach gesehnt, das zu erleben, dass mein Leben zu Jesus gehört und dass es eine Veränderung gibt. Und damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe große Hoffnungen in die Konfirmation gesetzt und habe gedacht, oh, da wird Gott ein großes Wunder tun. Und am Abend haben mir nur die Füße wehgetan von den Stöckelschuhen, die ich nicht gewöhnt war. Aber Gott ist seinen Weg mit mir weitergegangen. Als ich 21 Jahre alt war, war ich schon verheiratet, schon länger als ein Jahr verheiratet. Damals war ich Krankenschwester in Dresden im Diakonissenkrankenhaus. Da war ja noch Ostzeit. Mein Mann war damals gerade schon entschlossen, das Theologiestudium anzufangen und ist nach Berlin gegangen in eine theologische Ausbildungsstätte. Und wir hatten ein paar Jahre eine getrennte Partnerschaft, getrennte Ehe. Das war auch für uns eine gute Zeit zum Reifen. Ich wollte nicht mit von Dresden, von meiner Arbeit, von meinem Jugendkreis, wo ich auch Verantwortung hatte, nicht mit nach Berlin gehen, und da haben wir uns dafür entschieden. Als ich 28 Jahre alt war, war ich gerade seit einem Jahr die Mutter des ersten Adoptivkindes. Dann kam bald darauf das zweite adoptierte Kind. Das war ein großer Segen. Nach einigen Jahren, wo wir uns so Kinder gewünscht hatten und das nicht so funktionierte, wie wir es uns erhofft hatten, dann 2-mal ein neugeborenes Kind in Händen zu halten. Jakob und Josephine, die unsere Kinder geworden sind. So, was war denn, als ich 35 war? Da war ich schon wieder umgezogen ins Erzgebirge nach Aue. Das war so die High-Life-Kinderphase und die Aufgaben einer Predigerfrau. Und damals war ich auch noch nicht wieder berufstätig. Jetzt muss ich mal weiter gucken. Wo sind wir denn jetzt? Ich muss ja auch noch nebenbei rechnen.
Ja, aber sie macht es doch super, gell? Ja, jetzt sind wir dann bei 42.
Jetzt muss ich auch noch nebenbei rechnen, genau. 42, das spare ich mal noch ein bisschen. Ist zu leise? 35?
Ja, waren wir schon.
35, mit 35 war ich in Aue als Predigerfrau und mitten in der Familienzeit. Mit 42 war ich auch noch in Aue, gerade in der Veränderung, bevor wir wieder umgezogen sind, und mein Mann wurde nach Thüringen berufen in einen theologischen Leitungsposten, und ich sage Ihnen ehrlich, dieses ständige Umziehen ist mir nicht leicht gefallen. Immer wieder eine Arbeit, ich war dann auch wieder als Krankenschwester in der Arztpraxis tätig und immer für die Berufung meines Mannes Dinge zurückzulassen und wieder neu anzufangen. Ich war als junge Frau hoch motiviert, das ist Gottes Weg, das mache ich. Aber was das für Kraft kostet, was das für Herzschmerz kostet, mit 42 war es dann wieder so weit, dass wir den großen Sprung in ein anderes Bundesland gemacht haben mit 2 pubertierenden Kindern, für die ja der Einschnitt auch nicht leicht ist, und in ein anderes Schulsystem zu wechseln. So, 42, dann sind wir jetzt bei 49.
Mit 9 ja nichts mehr, oder?
Ja, zum Glück bin ich noch nicht 70. mit 49 war ich psychologische Beraterin. Ich habe noch meine Ausbildung absolviert, 3 Jahre lang. Das hat mich immer schon interessiert, Menschen zu begleiten mit ihren Lebensfragen. Und ich wollte gerne noch mal eine fundierte Ausbildung dazu machen. Das fing dann, also vor 49 war ich damit fertig. Eine Ausbildung als psychologische Beraterin auf der individualpsychologischen Basis. Das war keine christliche Ausbildung, aber es ist sehr viel, was mit dem Glauben sich verbinden lässt. Auch eine Suchtberatungsausbildung habe ich abgeschlossen. Und das gefällt mir sehr gut, dass damit auch Menschen dienen zu können, Menschen helfen zu können. Auch Menschen, die vom Glauben keine Ahnung haben. Dann war ich Referentin bei Frühstückstreffen und in verschiedenen anderen Bereichen. Und ich habe erlebt, dass der Umzug nach Thüringen wieder auch meinen Horizont erweitert hat und Gott wieder Dinge auch draus gemacht hat, die in Aue so nicht möglich gewesen wären. Ja, genau, ja. Das ist ja gar nicht lange her. Dann waren die Kinder auch schon wieder selbstständig. Das war auch eine schöne Zeit. Jetzt bin ich 51.
Also du hast es super gemacht. Jetzt noch 2 Fragen. Wenn wir so das Thema sehen, als Frauen unsere Stärke kennen, dann möchten wir ja gern wissen, was ist deine größte Stärke, wenn du es uns verrätst? Und vielleicht verrätst du uns auch, was ist eine Schwäche von dir?
Meine größte Stärke? Ich denke, ich bin wirklich interessiert an Menschen. Ich kann mich in Menschen einfühlen und ich interessiere mich wirklich für sie. Aber gehe auch nicht so tief mit rein, dass es mich selber mit ganz platt macht. So mitschwingen mit Menschen und meinen Glauben und mein Leben teilen. Eine meiner Schwächen, eine vordergründige, es gibt tiefer liegende, die ich Ihnen nicht hier erzähle, aber eine meiner Schwächen, ich habe es weder mit Finanzen besonders gut noch mit der Technik. Und deshalb bin ich heute froh, dass die Tine und dass dein Name habe ich vergessen, der technische der Tim, dass ihr da seid und in der Technik mit einspringt.
Gut, jetzt freuen wir uns auf dein Referat.
Danke. Also ich muss sagen, auf so eine interessante Weise musste ich mich noch nirgendwo vorstellen. Mein Gehirn ist schon auf Hochleistung gepusht. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich mag diesen Raum, das schöne Licht, Gottesdienstraum. Ich gucke gerne in Ihre offenen Gesichter. Und Sie merken schon, Moment, noch einmal schnauben. Sie merken schon, ich spreche eine andere Sprache als Sie. Schön, Sie haben auch ein bisschen Dialekt. Aber ich meine damit nicht nur die Sprache des Mundes. Ich spreche auch geistlich eine bisschen andere Sprache als die, weil ich aus einer anderen geistlichen Prägung komme. Ich bin im Pietismus aufgewachsen, eine landeskirchliche Gemeinschaft, waren meine Eltern schon. Mein Mann war angestellt in der landeskirchlichen Gemeinschaft als Prediger und ist auch jetzt Inspektor des Thüringer Gemeinschaftsverbandes. Das ist insofern wichtig, weil ja doch jede Frömmigkeitsart ist ein bisschen wie ein Stallgeruch. Und man fühlt sich in der Regel am wohlsten mit den Menschen, die den gleichen Stallgeruch haben wie man selbst. Weil die ähnliche Worte verwenden und die Worte mit ähnlichem Inhalt füllen und ähnliche Lieder kennen und die gleiche Art zu beten haben. Ich kann Ihnen schon versprechen, ich bin ein bisschen anders. Aber ich habe die gleiche Basis wie Sie. Ich vertraue dem Allerhöchsten. Ich glaube an Jesus, ich vertraue darauf, dass Gottes Geist die Brücke bringt. Und dann hat Elisabeth ja schon ganz mit Recht gesagt, dass der große Zusammenhang Gottes Stärke steht über allem. Da stimme ich dir zu. Und deshalb werden wir auch heute Nachmittag, was mehr so den Charakter einer Predigt dann auch hat, bei dem Allerhöchsten und seiner Stärke enden. Aber jetzt, heute Vormittag, lösen wir mal aus diesem großen Zusammenhang ein kleines Teil heraus und schauen uns das näher an. Ist nicht das Allerwichtigste, aber hat schon auch eine Bedeutung. Unsere Stärke, die Stärke von uns Frauen. Und dann fügen wir es wieder ins Gesamte ein. Einverstanden? Gut. Wenn ich wüsste, was Sie gedacht haben, als Sie den Flyer gesehen hatten und das Thema dazu, Frauen und ihre Stärke. Können Sie sich daran erinnern? Vielleicht haben Sie gedacht, wow, endlich mal geht es um Frauen und Stärke. Das ist doch was für mich. Oder vielleicht war das Skepsis. Und Sie haben sich gar nicht direkt persönlich angesprochen gefühlt. Was soll ich denn da? Ein Großteil der Frauen, die ich kenne, wären eher zurückhaltend damit, sich als starke Frauen zu bezeichnen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Das wird vermutlich unter Ihnen ähnlich sein. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind und sich auf das Thema einlassen. Aber wir sind ja hier nicht eine Selbsthilfegruppe für Frauenemanzipation, sondern wir feiern einen christlichen Frauentag. Vielleicht ist Ihnen auch prompt ein Bibelvers dazu eingefallen. Ach ja, die PowerPoint müssen wir auch noch anmachen. Moment. Ich habe ja gesagt, ich und die Technik. Ist schon an. Ich muss dann nur hier weiterklicken. Gut. Vielleicht ist Ihnen prompt ein Bibelvers dazu eingefallen. Es gäbe viele. Ich habe als Beispiel mal zwei ausgewählt. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Daraus spricht eine große Zuversicht. Wenn Christus an meiner Seite ist, wird sich seine Kraft entfalten. Durch ihn bin ich zu Ungeahntem in der Lage. Und jetzt ein anderer Bibelvers, fast ein bisschen gegenteilig. So ein anderer Aspekt. 2. Korinther 12, Vers 10. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Selbst in Zeiten, wo ich mich als schwach und bedürftig erlebe, kommt Gottes Stärke in mir zur Entfaltung. Sie sehen schon, es deckt eine breite Skala ab, ist ganz viel drin. Sie dürfen gespannt sein, was der Vortrag heute bei Ihnen auslöst. Für mich waren viele Aha-Erlebnisse dabei und die will ich gerne mit Ihnen teilen. Manche haben es ganz gerne zu wissen, was sie erwartet. Deshalb sage ich Ihnen mal schon die Gliederung von heute Vormittag. Es wird erst darum gehen, was heißt hier stark, dann stark wodurch und stark wozu. Und am Nachmittag werden wir uns mehr damit beschäftigen, in unsere Stärke hineinzuwachsen. Dann hat es ja auch alles mehr einen gottesdienstlichen Charakter. An wen denken Sie bei starker Frau? Mir ist an der Aldi-Kasse etwas begegnet kürzlich. Ich stehe wo hier vorm Bild oder wie ist das für die Menschen hier? Alles klar. An der Aldi-Kasse habe ich gestanden. Da war vor mir eine junge Mutter mit ihrem Kind. Das Kind war vielleicht ein bisschen jünger als 3 und saß in dem Einkaufswagen. Also nicht in diesem Sitz, sondern hockte so drin. Und hat sich Mühe gegeben, auf das Band Sachen hochzuhieven. Und hat ganz stolz eine Milchpackung, 1 Liter ist schwer für so ein kleines Mädchen, da hochgestellt. Und dann noch gesagt, ich habe ganz alleine die Milch hochgestellt. Und die Mama sagte, du bist aber stark. Sie hätten das Gesicht von dem Mädchen sehen sollen, so richtig, wow. An wen denken Sie bei starker Frau? Ich bitte Sie jetzt mal, dass Sie eine Minute mit Ihrer Nachbarin, wer keine hat, dreht sich mit nach hinten um. Tauschen Sie mal sich kurz aus, wenn man von einer starken Frau spricht, an wen denken Sie da? Wer fällt Ihnen ein? Los geht's, die Minute startet jetzt. Okay, das würde dann schon langen. Es ist schön, dass Ihnen viel eingefallen ist. Sie haben ja heute auch noch Pausen, wo Sie die angefangenen Gespräche fortsetzen können. Ich habe einfach jetzt mal wild heraus aus dem, was mir eingefallen ist, 3 Frauen ausgewählt. Ja, hat das jemand... Also das ist kein Gewinnspiel, dass ich jetzt die melden können, die das auch gesagt haben und die bekommen einen Preis. Aber das muss man, egal wie man vielleicht wählen würde und wie man politisch vielleicht in manchen Dingen entscheiden würde, das muss man neidlos anerkennen. Angela Merkel, sie wird als die mächtigste Frau der Welt im Moment von dem Forbes-Magazin bezeichnet und zum 5. Mal in Folge mit der vierten Amtszeit, das hat schon was. Eine andere starke Frau, Christina Vogel, Bahnradsportlerin, zweimal Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin. Sie haben das auch in Nachrichten mitbekommen im Juni. Ich bin eigentlich nicht so die Sportkanone, aber solche Nachrichten, weil es auch um ihre Stärke ging, wie jemand sich wieder aufrappelt. Unfall, querschnittsgelähmt, die ganze Karriere kaputt und trotzdem hat sie eine mentale Stärke und hat in einem Interview gesagt, ich will mit dem Rollstuhl Treppen herunterfahren können. Es hat schon was. Und dann, vielleicht wollen Sie mal wissen, wer rein vom Muskelaufbau die stärkste Frau Deutschlands ist. Die Frau heißt Jana Linke-Sippel, ist eine Bodybuilderin und die im Moment stärkste Frau. Diese und andere Frauen nötigen uns Achtung ab. Vielleicht manchmal auch Bewunderung. Als starke Frauen, ich sehe schon, manche schütteln den Kopf, ich will das auch nicht machen mit dem Bodybuilder, aber muss es einfach, ich finde immer, es ist für uns wichtig, auch wahrzunehmen, was es in der Welt gibt, wofür sich Leute engagieren, was ihnen wichtig ist, weil wenn wir mit dem Glauben andocken wollen, ist es ja sinnvoll zu verstehen, was jemand für Ziele hat, wie er sich verhält, was ihm wichtig ist. Und deshalb habe ich gern meinen Fokus auch ein bisschen noch immer mit rundherum. Starke Frauen, die ein Land beeinflusst haben, kamen ja eine ganze Generation von Frauen in Sinn. Einige nicken schon. Wirklich starke Frauen, die Deutschland entscheidend verändert haben. Das sind die sogenannten Trümmerfrauen. Berlin, Friedrichstraße, so ein typisches Bild. Was wäre, wenn die Trümmerfrauen, vielleicht waren von ihnen Mütter und Omas dabei gewesen? Was wäre, wenn die nicht Tag für Tag zwischen all dem Schutt gearbeitet hätten? Wenn sie nicht brauchbares Material aus diesen Ruinen heraus gehämmert hätten, um neues Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen? Es kann gar nicht genug in Worte gefasst werden, welche innere Kraft diese Frauen aufgebracht haben, trotz ihres persönlichen Kummers und all der Hoffnungslosigkeit um sie herum. Unser Land verdankt ihnen enorm viel. Was zeichnete sie aus? Sie haben angepackt und in mühevoller Kleinarbeit das getan, was getan werden muss, damit die Zukunft besser werden kann. Unabhängig von ihren persönlichen Befindlichkeiten. So oder ähnlich geht es heute auch anderen Frauen weltweit. Sie bekommen Kinder unter unsäglichen Umständen und sie kämpfen ums Überleben. In Syrien oder in Sulawesi, Indonesien. Unser Respekt und unser Gebet für sie. Das ist jetzt der Punkt dafür. Kurze Stille für Frauen in der Welt, die es schwerer haben als wir. Kommen Sie wieder zu uns zurück. Da haben wir doch tatsächlich das Sahnehäubchen abgekriegt. Hier in Deutschland. 2018. Wir leben in einer guten Zeit für Frauen, in einem privilegierten Land. Es gibt eine Menge starker Frauen in Deutschland. In der Politik, in der Wirtschaft, in Kunst und Kultur, in der Medienlandschaft, im Sport und in christlichen Gemeinden und Verbänden. Dabei ist stark nicht unbedingt identisch mit berühmt oder bekannt. Viele starke Frauen wirken jenseits der Öffentlichkeit. Es gibt eine Webseite, berühmte Frauen, das starke weibliche Geschlecht. In der Geschichte wurde das so nicht immer wahrgenommen. Eigentlich werden die Frauen doch als das schwache Geschlecht bezeichnet. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Und es gibt auch böse Witze. Darf ich Ihnen mal einen erzählen? Muss ich ablesen. Während der Geburt hat eine Frau so starke Schmerzen, dass es ihr beinahe möglich ist, die Schmerzen nachzuempfinden, die ein Mann während einer Erkältung durchmacht. Ach nee, so schlimm ist die Geburt dann doch nicht. Ja. Lassen Sie uns kurz zurückschauen. Wir brauchen einen kleinen geschichtlichen Rückspiegel. Für die Männerwelt begann die Geschichtsschreibung und damit die Geschichte im 3. Jahrtausend vor Christus. Es ist sehr viel über starke Männer berichtet worden und aufgeschrieben worden. Die Berichtslage für starke Frauen sieht ziemlich dünn aus. Sie beginnt erst im 19. Jahrhundert. Das bedeutet nicht, dass Frauen vorher nichts bewirkt hätten und nicht stark gewesen wären. Aber ihre Geschichte wurde in der Regel nicht festgehalten. Denn auch die Geschichtsschreibung war Männerdomäne. Bis ins 17. Jahrhundert sind weniger als 300 gebildete Frauen bekannt. Und Sie wissen, gebildete, starke Frauen wurden schnell als Hexe verdächtigt. Fest steht, insgesamt haben Frauen viel mehr bewirkt, als berichtet wurde. Und da sehen wir jetzt einen Trailer dazu, einen kurzen Clip.
Wer macht hier die Technik?
Ich bin nicht schuld.
Besprechungen sind für gewöhnlich Männersache, oder? Ganz im Gegenteil. Seit Jahrhunderten glänzen Frauen mit großen Taten und gehen damit in die Geschichte ein. Eine der ersten berühmten Frauen ist Jeanne d'Arc, auch als Johanna von Orléans bekannt. Im Alter von 13 Jahren hörte sie Stimmen, die ihr befahlen, in den Hundertjährigen Krieg zu ziehen und die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Schließlich ließ König Karl VII. Sie in die Schlacht ziehen, in der sie Orléans von den Engländern befreite. Mit nur 19 Jahren wurde Johanna wegen Ketzerei bei lebendigem Leibe verbrannt. Marie Curie, die polnische Physikerin und Chemikerin, entdeckte nicht nur die beiden chemischen Elemente Polonium und Radium, sie prägte auch das Wort radioaktiv. Für ihre Forschungen erhielt sie gleich zweimal den Nobelpreis. Ein tragisches Schicksal ereilte Anne Frank. Als in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht waren, flüchtete die Tochter jüdischer Eltern mit ihrer Familie nach Amsterdam. Doch deutsche Truppen entdeckten und deportierten sie. Anne Frank starb mit nur 15 Jahren in einem Konzentrationslager. Das Tagebuch der Anne Frank wurde zum Symbol für Millionen von Juden. Wangari Maathai ist die erste Afrikanerin, die den Friedensnobelpreis erhalten hat. Die studierte Biologin und Tiermedizinerin gründete 1977 in Kenia das Green Belt Movement. Klare Ziele der Bewegung waren Schutz und Erhalt der Umwelt. Die wohl jüngste und noch lebende Weltverbesserin ist die 17-jährige Malala Yousafzai aus Pakistan. Im Alter von 11 Jahren führte sie für die Website des britischen TV-Senders BBC ein Blog-Tagebuch über die Gräueltaten der Taliban in ihrer Heimat. Eine terroristische Gruppe versuchte, sie deshalb umzubringen. Malala überlebte den Anschlag und wohnt seitdem in Großbritannien. Im Jahr 2014 erhielt sie als jüngste Frau der Geschichte den Friedensnobelpreis.
Danke. Ja, in die Reihe der Frauen, die viel bewirkt haben und über die relativ wenig berichtet wurde, bist du wieder da, oder? Gehört auch Katharina von Bora. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Soll ich jetzt was machen oder nicht? Sie dürfen mal kurz eine kleine Wiederholungssequenz einlegen und sehen alles nochmal, was wir schon mal hatten. Hier haben wir sie. Also, in die Reihe von starken Frauen, die viel bewirkt haben und über die wenig berichtet wurde, gehört auch Katharina von Bora. Sie wurde 1499 geboren und als Sechsjährige ins Kloster gebracht. Überlegen Sie mal, das ist die Zeit, wo wir unsere Enkel und Kinder in die Schule abgeben müssen. Das ist für uns schon ein harter Einschnitt, die in die große Welt zu geben. Und sie musste da schon ins Kloster weg von ihrer Familie. Sie war 18 Jahre alt, als sie Martin Luthers Thesen im Kloster in die Hände bekam, die Thesen durchsickerten. 1523 floh sie mit 24 Jahren aus dem Kloster. Mit 26 Jahren heiratete sie Martin Luther, nachdem sie potenzielle Ehemänner ausgeschlagen hatte. Sie hat nicht nur den Reformatorenhaushalt im Schwarzen Kloster, in dem sie mit ihrem Mann und ihren Kindern lebte, wie einen mittelständischen Betrieb geführt. Katharina Luther war auch eine ernstzunehmende Gesprächspartnerin. Sie nahm an den Tischgesprächen der Theologen teil, sehr unüblich damals. Und sie nahm nicht nur teil, sie meldete sich zu Wort. Mit klugen Gedanken. Es wird vermutet, dass Luthers Scholaren manche der Aussagen Katharinas später unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht haben. Ein Zitat: Würde Katharina von Bora heute leben, dann würde sie wohl als ziemlich taffe Businessmanagerin gelten. Weil ihr berühmter Ehemann Martin Luther wenig Talent für Finanzen und die Verwaltung von Haus und Hof hatte, übernahm kurzerhand Katharina diese Aufgaben. Sie betreute die zahlreichen Gäste, die sich im Schwarzen Kloster zu Wittenberg einfanden, sorgte für eigene Kinder und Pflegekinder, verantwortete Haushaltsetat und Schuldentilgung. Sie verwaltete und bewirtschaftete eigenständig weite Ländereien und betrieb dort Obstanbau, Vieh- und Fischzucht, braute Bier und baute Wein an. Als 1527 die Pest Wittenberg erreichte, machte sie kurzerhand das große Haus zur Krankenstation und pflegte zusammen mit anderen Frauen die Betroffenen. Luther soll sie wegen ihrer Fähigkeiten zuweilen Herr Käthe genannt haben, in Anerkennung darüber, dass da eine Frau so souverän all jene Aufgaben übernahm, die sonst nur Männern zugetraut wurden. Das sogenannte Quellenmaterial zu Katharina von Bora ist sehr dürftig. Also Quellenmaterial ist das, was historisch gesichert aufzufinden ist. Ja? Es ist sehr dürftig und erlaubt nur wenig sichere Rückschlüsse. Das, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe, ist alles gesichert. Erst in späteren Epochen wurde sie und ihr Leben sozusagen ausgegraben und interpretiert. Natürlich immer durch die Brille der jeweiligen Zeit und derjenigen, die es interpretiert haben. Im Februar 2017 haben über 7 Millionen Deutsche den Film gesehen, Katharina Luther. Hat ihn von Ihnen auch jemand gesehen? Ich auch, ne? Das war natürlich eine Interpretation aus der heutigen Zeit. Wir kommen später nochmal darauf zurück, was ihre Stärke ausgemacht haben könnte. Sie dürfen sich jetzt kurz nochmal mit Ihrer bewährten Nachbarin von vorhin drüber unterhalten, was denn eine starke Frau ausmacht. Was zeichnet eine starke Frau aus, Ihrer Meinung nach? Also, was ist das Merkmal? Was zeichnet eine starke Frau aus? Ja, das wäre dann schon genug. Ich freue mich, dass Sie mitdenken und Ihre eigenen Gedanken einbringen. Das macht es für Sie dann auch einfacher, dem zu folgen, was ich Ihnen hier erzählen möchte, weil Sie selber mit dabei sind und sich nicht nur beschallen lassen. Könnte verschiedenes sein, was Sie zusammengetragen haben. Vielleicht eine starke Frau schafft viel oder sie verändert Dinge und Situationen oder wirkt mühelos, scheint nie erschöpft zu sein oder mutlos zu sein, zieht eine Sache nach der anderen durch. Vielleicht sowas. Umgangssprachlich gibt es ein Wort dafür. Da sagt man, das ist so eine richtige Powerfrau. Wenn jemand das sagt, schwingt darin Respekt mit, vielleicht auch Bewunderung oder Neid. Ich würde mal schätzen, höchstens jede 10. Frau, wenn nicht nur jede 20. Frau, ist eine Powerfrau. Ich möchte Ihnen kurz was von mir persönlich erzählen. Und ich hatte vorhin Glück, dass mein 40. Geburtstag bei meinem biografischen 7-Jahres-Marathon ich überspringen konnte, weil da will ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Kurz nach meinem Bis zum 40. Geburtstag war ich eigentlich auch so eine Powerfrau. Und dann kam der Einbruch. Kurz nach meinem 40. Geburtstag hatte ich einen vestibulares Ausfall. Das bedeutet, dass ein Gleichgewichtsorgan total die Funktion aufgibt. Ich konnte keinen Schritt mehr laufen. Keiner wusste, was da ist und wie es werden soll. Und verlangsamt und schwankend, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, im Gemeinderaum mich zu bewegen, ganz schlimm war auch, eine Straße zu überqueren, an der Straße zu stehen und nicht zu wissen, schaffe ich das in meinem langsamen Tempo bis zur Fußgängerinsel und das Tempo von dem Auto nicht einschätzen zu können. Diese Hilflosigkeit, ich kannte das überhaupt nicht von mir. Bis dahin war ich dann eine Frau, die auch gerne nach außen ihre Stärke demonstriert hat, wie gut ich das alles hinkriege, wie gut es bei uns in der Familie läuft, dass bei mir immer alles noch sauber und ordentlich ist und was ich alles noch dabei schaffe. Schwäche zu zeigen kam bei mir kaum vor. Nach dieser Erkrankung ging das so nicht weiter. Damals hat bei mir ein Prozess begonnen, von dem nach außen gepflegten Bild der Powerfrau, der frommen Powerfrau gibt es ja auch, zu etwas anderem. Aber ich wusste damals noch nicht, wie ich es nennen soll. Das waren 10 Jahre, in denen sich bei mir schon eine Menge verändert hat und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Im Englischen unterscheiden sich Worte für Stärke und Kraft. Da gibt es Power and Strength. Und diese beiden Worte werden auch in biblischen Sätzen für Stärke verwendet, unterschiedlich. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und da habe ich im Sport etwas Interessantes gefunden. Im Sport bedeutet Power die Kraft, die so schnell wie möglich erzeugt wird. Also braucht man Stärke und Tempo, um dann schnellen Vorschub zu erzeugen. Das braucht man bei einem Angriff und beim Baseballschläger oder beim Golfschläger. Oder stellen Sie sich eine Ruderbootmannschaft vor, die braucht Kraft und Tempo. Ja? Und im Sport wird der Begriff Strength in anderem Zusammenhang verwendet, nämlich wenn das Tempo keine Rolle spielt, sondern nur die Menge der Kraft wichtig ist. Das ist zum Beispiel beim Gewichtheben der Fall. Da hat keiner die Stoppuhr, wie schnell der das Ding oben hat. Es kommt nur drauf an, die Technik und wie derjenige das schafft. Angekommen, der Vergleich? Sportler in vielen Sportarten müssen Power trainieren, ist richtig. Aber das Leben ist kein Sportwettkampf. Da könnte uns diese Strength-Kraft viel besser dienen. Wollen Sie eine Powerfrau sein oder lieber eine innere Kraftfrau? Ich habe dieses Strength, was ich so schlecht spricht, mal so für Sie hingeschrieben. Eine Powerfrau setzt eine hohe Messlatte in ihrem Leben. Mit ihrem Lebenstempo und mit ihrer vorgelegten Stärke. Sie ist eher eine Macherin. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Kraft das auf die Dauer zieht und wie ermüdend das ist. Eine innere Kraftfrau weiß, dass sie langfristig belastbar bleiben will. Sie weiß, was ihrer Stärke dient. Sie pflegt diese Quellen und sie schöpft daraus. Für mich ist im Vorbereiten immer wieder ganz neu klar, wohin ich mich mehr bewegen will. Katharina Luther hatte auch eine Menge innerer Kraft und Stärke. Ich komme nochmal auf den Film zurück, was mir damals aufgefallen ist. Als Katharina von Bora, als die sie ja ins Kloster gekommen ist, bricht sie aus ihrer alten Rolle aus. Sie war bis dahin eine gehorsame Tochter und eine dem Kloster ergebene Nonne. Aber sie ahnt durch Luthers Schriften, dass der christliche Glaube zu mehr einlädt, als sie bisher kannte. Es muss doch noch mehr geben. Wenn das wahr ist und sie wagt das Undenkbare, ein absolutes No-Go damals aus dem Kloster auszubrechen und woanders hinzugehen, und den Luther zu suchen und Anschluss an diesen Glauben zu finden. Wie bitte? Das war jetzt nicht für mich, nein. Als Katharina Luther Nimmt sie ihre neue Rolle an? Daran sehen wir, sie ist keine generelle Rollenausbrecherin. Sie ist nicht eine, die immer querschießen muss und überall Grenzen überschreitet. Als Katharina Luther nimmt sie ihre Rolle an und erweitert sie gleichzeitig von innen. Das ist mir besonders wichtig. Beeindruckend. Katharina nimmt ihren Platz ein in der Gesellschaft. Und das war damals nur denkbar, entweder als Nonne oder an der Seite eines Ehemannes. Aber sie fügt sich nicht nur, sie gestaltet aktiv mit. Sie hat sogar den Ehepartner gewählt. Das war damals völlig unüblich. Das in dem Film, dass sie selber faktisch einen verdeckten Antrag an den Luther macht, das ist auch historisch gesichert. Sie hat zwei Männer ausgeschlagen, die ihr zugedacht wurden, und hat selber ein bisschen mitgesteuert. Sie widerspricht. Sie getraut sich zu denken und zu fühlen und sie nimmt ihre Sicht ernst. Sie bringt ihre Gedanken ein. Die gewonnene Freiheit ist ihr so kostbar, dass sie sie nicht wieder von der neuen Unfreiheit abgeben will. Mir imponiert diese Frau als positives Beispiel und als Vorbild. Denn nachdem Frauen jahrhundertelang benachteiligt wurden, stehen sie in der Gefahr, den Rückstand mit Macht aufholen zu wollen, ihre Stärke beweisen zu wollen und sich frei zu schwimmen gegen die Vorherrschaft der Männer. Das trifft vielleicht in so einer Gemeinde wie in solchen Gemeinden, in denen Sie leben, nicht so zu, aber allgemein ist es schon zu beobachten. Umgangssprachlich werden solche Frauen oft als Emanze bezeichnet und das ist nicht ein positiv besetzter Begriff. Und das führt auch leider nicht zum freien Frausein, das echte Stärke zeigt, sondern eher in eine Sackgasse. In der Psychologie hat man gelegentlich dann damit zu tun. Punkt 2, stark. Moment, das haben wir überklickt hier. Bin ich so weit geklickt? Nee, ist richtig. Stark wodurch? Der Schöpfer hat jeden Menschen, jeder Frau sozusagen eine Grundausstattung an Stärken mitgegeben. Und das erste ist eine unbändige Lebenskraft. Machen Sie sich das mal bewusst. Ihr Körper, wie Ihr Körper funktioniert, ist eine Grundausstattung vom Schöpfer an Stärke. Ein funktionsfähiger Körper, der ist extrem widerstandsfähig. Auch wenn es mal hier kneift und da was nicht hinhaut, aber im Prinzip ist das beachtlich. Keine Waschmaschine hält so lange. Die Zellen, ja, meine Waschmaschine war diese Woche gerade kaputt, nachdem ich sie erst vor 3 Jahren gekauft habe, deshalb kam das jetzt. Zellen, die sich selbst erneuern, ein Immunsystem, ein Wundheilungssystem, das muss rauschen, das gehört zum Programm. Ich erkläre Ihnen das später, wenn Sie sich jetzt wundern. Der Schlaf, was im Schlaf alles regeneriert wird, das ist enorm. Wie eine Akku-Aufladestation ist der Schlaf. Was gehört noch zur Grundausstattung? Der Überlebenswille. In jedem von Ihnen ist ein Überlebenswille. Das ist Kraft. Auch das Gefühlsleben. Seelische Prozesse, die Schlimmes verarbeiten lassen. Selbst Traumata kann ein Mensch verarbeiten. In Träumen und Trauerprozessen werden Dinge verarbeitet. Und dann auch der innere Antrieb, Hoffnungen, Sehnsucht, Kraft nach mehr zu suchen. Auch das hat Gott in unser Leben gegeben. Übrigens ist diese Form von Stärke sogar noch in Menschen mit Depressionen zu finden. Die ist zwar verschüttet, aber sie ist vorhanden. Sabine Nägeli, das ist eine Therapeutin und Theologin, sagt über depressive Menschen: Jeder Betroffene trägt immer auch gesunde Anteile und Selbstheilungskräfte in sich, die gestärkt und gefördert werden können. Dazu kommen persönliche Stärken neben unseren Schwächen. Die sind da als Grundgeschenk. Jede Frau von Ihnen hat persönliche Stärken. Die können ausgebaut werden. Indem wir die nutzen und trainieren, werden wir in dem, was wir tun, auch besser und kompetenter, diese Stärken zu nutzen. Oder es kann auch sein, sie sind halt einfach nur da und werden nur gelegentlich abgefordert. Und dann gibt es da etwas sehr Rätselhaftes, nämlich Stärke aus unfreiwilligen Erfahrungen. Aus Schmerzen und Verlusten, aus Bewährungsproben und Herausforderungen. Der saloppe Volksmund sagt ja, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Da steckt natürlich ein Fünkchen Wahrheit drin. Ressourcen entwickeln sich aus schweren Erlebnissen. Das funktioniert wie der Muskelaufbau. Nur der beanspruchte Muskel wird kräftiger. Das erlebe ich bei mir auch im Sport, wenn unsere Trainerin uns wieder so derartig fordert, dass einem alles wehtut und der Schweiß den Rücken runterläuft. Aber auf dem Sofa wird keiner stark. Auch nicht vor dem Fernseher, sondern im Leben. Ein Zitat von Eleanor Roosevelt, der First Lady der Vereinigten Staaten zwischen 1933 bis 1945. Eine Frau ist wie ein Teebeutel. Du kannst nicht sagen, wie stark sie ist, bis du sie in heißes Wasser getaucht hast. Vielleicht können wir uns das mal anschauen. Bring sie mir mal her. Eine Frau ist wie ein Teebeutel. Wie stark sie ist, kannst du nicht wissen, bevor sie in heißes Wasser getaucht wurde. Ich lasse das hier stehen, Sie dürfen das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Tatsächlich, wer hätte das gedacht, was in dem kleinen, unscheinbaren Beutelchen steckt? Was sagt uns dieses Bild von Frauen, die in heißes Wasser getaucht wurden? Das sind die Frauen, von denen die Nachbarn sagen, das Schicksal hat ihnen Schweres zugemutet. Frauen, von denen wir als Christen sagen, Gott hat ihnen enorme Belastungen zugetraut. Da fallen ihnen sicher sofort Beispiele ein aus ihrem Umfeld. Ich denke an Sabine. Sie adoptierte mit ihrem Mann Drillinge, waren Frühchen, von denen einer schwer behindert war. Das wussten sie damals noch nicht. Wie schwer die Behinderung ist, wurde erst im Laufe der Jahre sichtbar. Er kann kein Wort sprechen, sich keinen Millimeter alleine fortbewegen. Seit 24 Jahren liebt und umsorgt Sabine ihren Florian auf unglaubliche Weise. Oder ich denke an Claudia. Ihr Ex-Partner verursacht einen schweren Unfall, bei dem ihre gemeinsamen beiden Söhne, sie sind 10 und 8 Jahre alt, lebensgefährlich verletzt worden, mit vielen Kopfverletzungen, Kopf-OPs. Der eine davon ist mein Patenkind. Oder die Frau, die jahrelang ihre Eltern oder Schwiegereltern pflegt. Oder eine Frau, die gerade ihren Mann dann verliert, wenn sie ihn als Familie wieder am dringendsten gebraucht hätten oder wenn man sich langsam als Paar das Leben wieder schön machen kann. Es gibt unsägliche Geschichten. Das haben Sie auch schon erlebt. Gott benutzt die Schwierigkeiten von heute, um sie für das zu stärken, was vor ihnen liegt. Max Lucado. Übrigens, die Zitate habe ich auf einem Zettel zusammengeschrieben. Die können Sie heute Nachmittag nach der Veranstaltung sich gern auch mitnehmen, wer sich sonst bemüht, die einzelnen Zitate mitzuschreiben. Und noch eine andere Quelle für Kraft, Gottes geheimnisvolle Kraft. Das ist eine Form der Stärke, die über das Menschliche, das erste, was ich hier genannt habe, war ja das, was Gott uns eh mitgibt fürs Leben. Und dann kommt das von Gott noch dazu, was über das Menschliche hinausgeht. Die Bibel erzählt uns an vielen Stellen davon. Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Oder Psalm 84, wohl denen, die ihre Stärke in dir suchen, in deren Herzen ein Weg für dich bereitet ist. Wenn sie durch schwere Zeiten gehen, brechen dort Quellen auf. Sie gehen von einer Stärkung oder von einer Kraft in manchen Übersetzungen zur anderen. Meine Freundin Claudia hat das so oft in Sprachnachrichten mir aufs Handy gesendet, wie sie sich getragen fühlt durch die Gebete anderer. Diese Kraft und innere Ruhe, die kann für sie nur von Gott gekommen sein. Und etwas Ähnliches haben sie ja vorhin auch berichtet. Und ganz wichtig zu erwähnen, Gott taucht uns nicht willkürlich in heißes Wasser. Er spielt kein sadistisches Spielchen mit uns, wie viel wir aushalten. Er wacht darüber. Für irgendetwas auf dieser Welt braucht er die Teemischung unseres Lebens. Sie soll nicht nur im Schrank stehen. In unserem Teebeutel ist noch mehr, als wir ahnen. Gottes Kraft, sein Aroma und seine Heilkräuter für uns und für andere. Ich möchte noch einmal auf den Satz von Paulus eingehen, den ich anfangs zitiert hatte. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12. Im Kapitel 11 und 12 steigt Paulus in einen Disput mit seinen Gegnern ein, der ihm eigentlich gar nicht aus dem Herzen kommt. Er fühlt sich dazu genötigt. Dabei geht es um Stärke und um Schwäche. Um das, was vorzeigbar ist und womit seine Gegner punkten wollen. Die Schwäche von Paulus, er war kein feuriger Redner und hatte auch ein körperliches Handicap, wird ihm als Minuspunkt ausgelegt. Paulus argumentiert, dass Gott durch seine Kraft ein Plus daraus macht. Darin könnte ein Missverständnis stecken. Heißt das etwa, nur wenn ich schwach bin, kann Gott mir Stärke schenken? Muss ich deshalb Schwäche anstreben, damit Gott durch mich besonders kraftvoll wirken kann? Gute Frage, oder? Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Gott kann sowohl mit unserer Stärke als auch mit unserer Schwäche arbeiten. Paulus war eine starke Persönlichkeit mit schwachen Seiten, so wie jede starke Persönlichkeit. Seine schwachen Seiten machen ihn menschlich. Er ist kein Überflieger, er hatte auch seine Kämpfe. Und er erlebt, geheimnisvollerweise wirkt Gott auch dadurch, trotz seiner Grenzen und trotz seiner körperlichen und psychischen Einschränkungen. Das ist doch eine enorme Entlastung und spricht für Gottes Handeln. Es hängt nicht alles an uns. Wir dürfen uns einbringen mit unseren Schwächen und Grenzen. Wer weiß, wie Gott das nutzt in seinem großen Ganzen. Wir brauchen nicht nur unsere starken Seiten rauszukehren. Ich denke da an eine Begegnung mit meiner Freundin Valerie Lill. Wenn Sie den Namen noch nie gehört haben, dann könnten Sie sich den merken. Das ist eine interessante Künstlerin, die auch zu Konzerten einlädt, Valerie Lill. Wir sind mit dem Auto zu der Skulpturenausstellung von Siegfried Fietz gefahren. Bei den Greifensteinen ist das. Und da habe ich ihr einiges von mir erzählt, von einer Zeit, wo ich emotional sehr schwach war. Nicht das vom Vestibularis-Ausfall, da geht es um ein anderes Thema, wo ich mich auf dünnem Eis bewegt habe. Es war keine gute Zeit. Und Valerie hat mir beim Verabschieden, da war unsere Freundschaft relativ frisch, gesagt, das war für sie eigentlich das Kostbarste an unserem Austausch, dass ich das mit ihr geteilt habe. Miteinander verwundbar und verletzlich sein, das zeigt Echtheit. Es hängt, Gott sei Dank, nicht von unserer Stärke ab. Durch die Erfahrung von Schwäche bekommen wir ein ganz neues Bild von Gott und seinem Wirken. Sonst würden wir am Ende uns vielleicht noch alles selbst zuschreiben. Jeremia 9, Vers 29. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und den Herrn kenne. Wir sollen uns gar nicht um unsere vorhandene oder nicht vorhandene Stärke drehen, sondern darum, dass wir den einen kennen, der wirklich souverän und stark ist, der die Welt ins Dasein gerufen hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der das auch mit uns eines Tages tun wird. Der dritte Punkt. Stark wozu? Was wollen wir mit der Stärke erreichen? Wozu ist sie wichtig? Wozu ist sie notwendig? In unserer Gesellschaft wird Stärke oft dazu genutzt, um sich zu profilieren, um sich zu beweisen und gleichzeitig andere niederzudrücken, sie abzuhängen, sie zu übertrumpfen, in den Schatten zu stellen und wegzubeißen. Der Wettkampf ist heute besonders hart. Besonders junge Frauen kämpfen ehrgeizig um ihren Stand. Jede will ihr Prestige wahren und weit oben auf dem Treppchen stehen. Das merkt man schon, wie immer der Notendurchschnitt im Gymnasium den Abiturienten bestens bekannt ist. Meine Tochter war auch so eine. Immer zu wissen, genau wie viele Punkte sie hat, genau wie sie steht und wie die anderen stehen. Das ist eine Lebensfalle. Es geht nicht darum, eine Leiter zu erklimmen und möglichst weit oben zu stehen. Manche steigen nämlich schon vorher aus und kapitulieren, obwohl sie so viele Gaben und Stärken haben. Und wer auf diesem Leistungstreppchen weit hochkommt, der braucht enorm viel Kraft, um diesen Status zu halten. Und leider sind besonders junge Frauen sehr oft von Psychosomatik betroffen, kluge junge Frauen. Kluge Studentinnen, die Panikstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, sowas haben. Das hängt alles in diesem Bereich zusammen. Wenn nicht dafür die Stärke gut ist, um andere abzuhängen, zu übertrumpfen, wofür dann? Ich möchte Ihnen zwei Antworten vorstellen, eine aus der Psychologie und eine aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Und ich glaube, die gehören beide auch zusammen. Da ist das erste ja schon erschienen, Stärke, um unsere Lebensaufgaben zu meistern. Ich möchte Ihnen erklären, was damit gemeint ist. Jeder Mensch auf dieser Welt, egal in welchem Jahrhundert, in welchem, auf welchem Kontinent, hat 5 Lebensaufgaben zu meistern. Die eine Lebensaufgabe ist der Bereich Liebe. Zu der Lebensaufgabe Liebe gehört die Partnerschaft, der Umgang mit den eigenen Eltern und der Umgang mit seinen eigenen Kindern, dieses ganz enge, intime. Eine Lebensaufgabe ist die Lebensaufgabe der Arbeit. Jeder Mensch braucht eine Tätigkeit, damit ist nicht nur die bezahlte Arbeit gemeint, sondern auch alles, wo man sich engagiert für eine Sache, in einem Verein, für etwas anderes, in einem Hobby, irgendwo seine Begabungen einzusetzen. Eine Lebensaufgabe heißt Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist das soziale Netz, der Umgang mit meinen Nachbarn, mit meinen ehemaligen Schulkameraden, mit meinen Freundinnen und Bekannten und der Großfamilie. Eine Lebensaufgabe ist die Aufgabe Sinn und Glaube. Die Frage, welchen Stand habe ich in dieser Welt? Wo ziehe ich meine Kraft her? Und die muss jeder für sich beantworten. Auch wer die nicht so beantwortet wie wir mit unserem christlichen Glauben, hat diese Aufgabe irgendwo und muss eine Antwort für sich finden. Und wer darauf keine Antwort findet, hat es ein bisschen schwierig. Und dann gibt es noch eine Lebensaufgabe, der liebevolle Umgang mit mir selbst. Wie behandle ich mich selbst? Wie denke ich über mich? Wie gehe ich mit mir selbst um, mit meinen Schwächen, mit meinen Ecken und Kanten? Bin ich liebevoll zu mir? Ja, das nur in Kurzform. Je ausgewogener eine Frau in diesen ganzen Lebensaufgaben ist, in diesen Bereichen, desto stabiler ist auch ihre seelische Gesundheit. Dafür brauchen wir unsere Stärke, unsere mentale Stärke, um da gut dran zu arbeiten. Eine Lebensaufgabe ist bei jeder Frau die schwächste. Jemand hat mit der Arbeit Schwierigkeiten, bei jemand läuft die Partnerschaft nicht gut oder mit den Kindern oder mit den Eltern oder die Sinnfrage ist gerade nicht gut gelöst. Wenn mehrere Lebensaufgaben wackelig sind, dann wird es eng im Leben. Wenn jemand in vielen Bereichen Baustellen hat, dann ist das Ganze sehr schwierig, auch wie man einen Menschen noch begleiten kann. Wenn Fragen uns beschäftigen, wie, oh, bin ich denn stark genug, werde ich das schaffen, aber meine Freundin ist doch stärker, dann sind wir in einer ich-bezogenen Schleife, dann drehen wir uns eigentlich nur um uns. Stattdessen ist es immer klug zu schauen, welche von unseren Lebensaufgaben ist im Moment ein bisschen, wo sind wir ein bisschen schlechter aufgestellt und was können wir jetzt tun, was ist jetzt sinnvoll? Was dient meiner Familie, was dient meiner Arbeit, was dient meiner Gemeinde? Immer wieder kämpfen Frauen mit der Falle des Vergleichens. Ich weiß nicht, ich glaube, Männer rivalisieren mehr und Frauen vergleichen, glaube ich, mehr. Und damit wird unsere eigene Stärke, die da ist, geknebelt und in den Schrank gesperrt. Kann man sagen, oh, wenn ich nicht so einen guten Kuchen backen kann wie Lisa, brauche ich gar keinen erst zu machen zum Gemeindekuchenbuffet. Die bringt eh die beste Torte. Dann also nicht denken, ja, wenn ich nicht so gut bin wie die und der, brauche ich gar nicht anfangen. Doch, sie sollen anfangen mit dem, was sie haben, mit dem, was sie können. Gott vergleicht uns nicht. Er sieht unsere Originalität. Er kennt unser Leben mit allen Wirrnissen, mit allen Verwundungen. Und er traut es uns zu, unsere Lebensaufgaben zu erfüllen an dem Platz, den er uns zugewiesen hat. Wir sind Gottes geliebte Töchter, jede von uns. Wir sind eigenständige Frauen. Unsere Biografie macht Sinn. Unsere Begabungen und Neigungen hat Gott uns mit Absicht gegeben. Die Mischung in unserem Teebeutel wird gebraucht in der Welt. Ich persönlich glaube, Gott sieht, was er in uns hineingelegt hat und wofür er uns gebrauchen könnte, wenn wir geistlich und emotional reifen. Darauf kommen wir heute Nachmittag nochmal. Das ist unser Potenzial. Daraus wächst unsere Berufung. Für Gott ist unser Sein wichtiger als unser Tun. So gern wir uns auch mit unserem Sein ein bisschen zeigen, mit unserem Tun ein bisschen zeigen. Niemals gab es jemanden und niemals wird es jemanden geben, der diese einmalige Kombination aus Gaben, Talenten, Fähigkeiten und einer Lebensgeschichte mit sich bringt, wie ich es tue. Stärke wozu? Das zweite, Stärke, um das zu tun, was Gott braucht in dieser Welt. In unserer Welt, die eigentlich ja seine Welt ist. Laut Schöpfungsbericht ist die Uraufgabe des Menschen bebauen und bewahren. 2. Schöpfungsbericht, Genesis 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und schützen ist Hoffnung für alle, sonst bebauen und bewahren ist so dieser geläufigere Ausdruck. Erst war die Aufgabe nur für Adam. Dann wird er ergänzt, vervollständigt durch Eva. Gott gibt Adam die Eva als Gegenüber, aber die Aufgabe bleibt die gleiche. Und Gott hat zu dieser Aufgabe offensichtlich auch die Ausstattung, die Fähigkeiten gegeben. Bebauen und bewahren gilt also für Männer und für Frauen. Sie haben diese Aufgabe und sie erfüllen sie auf unterschiedliche Weise. Bebauen. Damit war zuerst Erdarbeit gemeint. Landwirtschaft vom Wortsinn her. Aber kaum jemand hat wohl heute mehr ein Feld zu bestellen. Bebauen ist nur noch ein Gartenhobby geworden. Deshalb getraue ich mir einfach mal, diesen Faden weiterzuspinnen und auf unser heutiges Leben zu übertragen. Bebauen, darin steckt für mich konstruktiv, aktiv, kreativ. Etwas Neues ausprobieren, richtig ackern und damit etwas zu erreichen. Die beste Variante suchen. Und auch das Bewahren kommt in dem Bibeltext vor. Wie wichtig, das zu schützen, was bebaut wurde, was erst konstruktiv, aktiv, kreativ erarbeitet wurde. Dabei kommen ganz andere Eigenschaften zum Tragen. Ich würde das übersetzen in unsere Zeit, schützend, bergend und fürsorglich. Das ist in dem Bewahren. Da liegen besonders oft weibliche Stärken drin. Stärken, die wir vielleicht manchmal ein bisschen abtun, weil sie nicht so gesehen werden wie die konstruktive, aktive Seite, aber sie sind enorm wichtig. Für Atmosphäre sorgen, zu Hause, wenn Besuch kommt oder in der Gemeinde. Eine Gesprächskultur schaffen, ermutigen, die Verzweifelten umarmen, zuhören, sich für Menschen einsetzen und für sie beten, das gehört in diesen Bereich. Gehören Sie zum schützenden, fürsorglichen Frauentyp? Sind Sie eine Frau, die darauf achtet, dass alles Gewachsene erhalten bleibt und sich stabilisiert? Dann gratuliere ich Ihnen. Ihre Stärke wird gebraucht. Achten Sie darauf, dass Sie das im gesunden Maße leben und dann bringen Sie es ein. Oder gehören Sie zum kreativen, aktiven Frauentyp? Haben Sie oft Ideen, die Sie umsetzen möchten? Lieben Sie es anzupacken und Dinge zu verändern? Dann gratuliere ich Ihnen. Ihre Stärke wird gebraucht. Achten Sie darauf, dass Sie das im gesunden Maße leben und bringen Sie es ein. Natürlich zuerst in Ihrer Familie, auch in Ihrer christlichen Gemeinde, in Kindergärten, in Schulen und im weiteren Raum, in sozialen Einrichtungen, Vereinen, Lokalpolitik, sogar in Kunst, Journalismus, überall werden diese Stärken gebraucht. Stacy Eldridge, Gott wollte, dass wir sein Bild in die Welt tragen, als Frauen. Als Frauen mit unserer Stärke, mit unserem Kampfgeist, ebenso wie mit unserer Zärtlichkeit, unserem Erbarmen, unserer Schönheit. Sein Bild in die Welt tragen. Den Menschen dienen und Botschafter der Liebe Gottes sein, dafür wird unsere Stärke gebraucht und unsere Belastbarkeit. Und selbst unsere Bedürftigkeit und Schwäche kann dazu beitragen. Wie oft wird es erlebt, dass Menschen in einer schwachen Situation, vielleicht sogar zerbrechlich auf der Palliativstation, Gottes Bild in die Welt tragen und Menschen zum Glauben einladen. Wie das geht, das ist Gottes Geheimnis. Was kann Gott durch unsere Stärke bewirken? Eine ganze Menge. Denn die Trümmer heute sind nicht zerbombte Häuser, sondern gescheiterte Lebensentwürfe, Zukunftsängste und zerbrochene Beziehungen. Jede Frau, die an ihrem Platz bebaut oder bewahrt, nimmt Einfluss auf ihr Umfeld. Jede Frau, in der Gottes Kraft wirkt, weckt Hoffnung darauf, dass Gott real erfahrbar ist in allen Lebensbereichen. Jede Frau, die sich Gott zur Verfügung stellt, liefert ein Modell dafür, dass es ein erfülltes und gesegnetes Leben gibt. Und dass es sich lohnt, mit Stärken und Schwächen ihm zu dienen. Jede Frau unter uns ist stark auf ihre unverwechselbare Weise. Deshalb bete ich für sie, so wie Paulus für die Epheser. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Vertrauen Sie seiner Kraft. Amen.